In klassischen Unternehmen ist es häufig eine Hierarchie von Menschen, die anderen Menschen sagen, im schlimmsten, im klassischsten Fall, was sie wie zu tun haben. Und in der Holakratie ist es so, dass es eine Hierarchie in erster Linie, eine Hierarchie der Arbeit ist. Die Holakratie nennt das den Purpose, also den Sinn und Zweck. Jeder Kreis und jede Rolle hat einen Purpose.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Organisationsberaterin, Lehrtrainerin für systemische Führung und Beratung und Autorin. Und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute in dieser Folge geht es um Holakratie, ein Organisationsmodell, das ja Hierarchien aufbricht, Entscheidungsbefugnisse anders verteilt und Selbstorganisation ermöglicht. Wie funktioniert das eigentlich in der Praxis und was heißt es für Führung und Zusammenarbeit? Dazu spreche ich heute mit Björn Schneider. Björn Schneider ist Holacracy und Agile Coach bei Hypoport SE. Das ist ein Technologienetzwerk mit rund 2000 Beschäftigten, so viel ich weiß. Er ist verantwortlich für die Einführung und auch die Skalierung von Holacratie bei Hypoport und etwa aber auch der Hälfte aller Tochterunternehmen. Das sind in Summe rund 20 Firmen. Und er hat einen Hintergrund als Softwareentwickler. Er ist Führungskraft auch gewesen, Consultant gewesen. Und so bringt Björn natürlich die nötige Management- und Technikexpertise mit. Er ist zertifizierter Holacracy-Coach bei Holacracy One. Er ist systemischer Facilitator und hat auch Methoden wie Meta-Relating entwickelt, um zwischenmenschliche Spannungen strukturiert zu begleiten. Ja, erstmal herzlich willkommen, lieber Björn. Ich hoffe, du erkennst dich wieder in der Anmoderation und ansonsten gerne korrigieren.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, ich bin tatsächlich nicht zertifizierter Holacracy Coach, aber ich habe die Ausbildung dazu gemacht. Das Zertifikat habe ich mir dann geklemmt, weil das Inhouse nicht so wichtig ist.
Okay.
Genau, und Meta-Relating hat jemand anders erfunden. Ich plapper das nur nach.
Ach so,
richtig, ja.
Das nur nach, Sister. Okay, na gut. Aber dann, das ist doch das Schöne, dann kann man das ja korrigieren. Und vielleicht kommen wir ja auch mal dran vorbei, was es überhaupt ist. Ja. Aber vielleicht lass uns erstmal so ganz persönlich starten. Wenn du jetzt so auf deine Rolle bei Hypoport schaust, genau, du hast es ja überall um dich herum, Holacratie. Was hat dich denn persönlich daran so fasziniert, dass du dich jetzt mit so viel Energie diesem Thema widmest?
Ja, also angefangen hat das mal, dass wir uns bei Hypoport, da bin ich jetzt seit über 10 Jahren, ich war noch nie so lange bei einer Firma, aber irgendwie ist gut. Seit über 10 Jahren beschäftigen wir uns ganz intensiv mit dem Thema Selbstorganisation und vor 6, 7 Jahren sind wir dann an der Holacratie vorbeigekommen als ein, ich sag mal, selbst nennt es sich ein Betriebssystem, kann auch Framework dazu sagen oder was auch immer. Was es heute, würde ich sagen, was es eben ermöglicht, Selbstorganisationen anzustreben. Und das hat einen Reiz auf mich ausgeübt, weil da so viel schon definiert ist, und zwar aus der Erfahrung von vielen anderen Leuten und vielen anderen Firmen. Und ich mir dachte, das muss man ja nicht alles neu erfinden. Das fand ich ganz praktisch, weil davor bin ich auch durch unzählige agile Transitionen gegangen, in Entwicklung und nicht in Entwicklung. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wir erfinden das Gleiche immer irgendwie ein bisschen anders neu. Und irgendwie habe ich keine Lust mehr dazu.
Ja, okay. Und jetzt steigen wir natürlich gleich da tiefer ein. Was ist überhaupt Holacratie und so weiter? Aber lass uns doch vielleicht mal mit einem Bild oder einer Metapher starten, wenn du das jetzt so beschreiben müsstest in einem Bild oder einer Metapher. Was wäre denn das, Holacratie?
Holakratie, was ist das? Also, das ist so ein bisschen wie, mir kam erstmal was Mechanisches in den Kopf und dann kam mir in den Kopf, dass es ja vielleicht irgendwas ist, auf das alle aufsteigen und dann damit fahren können. Also bin ich jetzt irgendwie in so einem Bus gelandet, irgendwie. So.
Okay, wo fährt denn der Bus hin?
Ja, und genau, wo fährt denn der Bus eigentlich hin? Ich glaube, da hinkt jetzt wieder die Metapher. Müsste ich länger drüber nachdenken. Ist gar nicht leicht. Die ist eine gute Frage, finde ich.
Vielleicht in Richtung Selbstorganisation.
Ja, richtig, das ist jetzt irgendwie das Naheliegende, ne? Also das wäre Richtung Selbstorganisation. Und während ich noch vor 5, 6 Jahren wahrscheinlich gesagt hätte, ich weiß, was das ist, würde ich heute sagen, ich habe auch keine Ahnung, wie wirkliche Selbstorganisation in Firmen mal aussehen wird. Also wenn sie denn aussehen wird. Also wenn es so.
Wenn es überhaupt mal irgendwo gelingt. Genau.
Ja.
Genau. Vielleicht, ja, ey, nee, jetzt springe ich noch nicht so rein. Ich park das mal. Ich erinnere mich mal dran, dass ich an der Stelle noch was sagen wollte. Aber lass uns erstmal jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen, für alle, die vielleicht auch mit Holakratie bisher noch wenig Berührung hatten,
Ja.
was genau ist denn das? Und ich finde, man kann es ja häufig am besten zu fassen bekommen, wenn man einen Unterschied aufmacht, ne? Also nämlich, wie unterscheidet sich es von klassischer Hierarchie? Vielleicht starten wir damit mal.
Ja, das ist ein guter Anfangspunkt, weil er sich einmal durch die Holakratie durchzieht. So, also man liest häufig, dass Holakratie jetzt dazu eingesetzt wird, um irgendwas mit Hierarchien zu machen, also um sie flacher zu machen oder gar abzuschaffen. Und all das passiert damit schon mal nicht. Das heißt also, Holakratie ist auch ein hierarchisches System. Das Strukturierungsmerkmal, also in manchen Firmen vielleicht Abteilung oder Units oder Bereiche oder irgendwas oder Teams oder so genannt, heißt in der Holakratie Kreise. Und Kreise können Kreise enthalten und Kreise können Rollen enthalten. Und so entsteht dann genauso ein hierarchisches System, weil eben Kreise Kreise enthalten können. Das heißt, Hierarchie gibt es weiterhin, nur die Art der Hierarchie unterscheidet sich. Und das war ja deine Frage von klassischen Unternehmen. In klassischen Unternehmen ist es häufig eine Hierarchie von Menschen, die anderen Menschen sagen, im schlimmsten, im klassischsten Fall, was sie wie zu tun haben. Und in der Holakratie ist es so, dass es eine Hierarchie in erster Linie, eine Hierarchie der Arbeit ist. Die Holakratie nennt das den Purpose, also den Sinn und Zweck. Jeder Kreis und jede Rolle hat einen Purpose. Und ne, jetzt kann man sich das vorstellen, wie so eine Hierarchie, dann hat halt also der äußerste Kreis ist dann die gesamte Firma und das ist dann eben der Purpose der Firma. Und alle Elemente, die in dem äußersten Kreis sind, also wieder Kreise und Rollen, die ergeben zusammen den Purpose der Firma dann eben. Und so geht das dann immer weiter runter. Und es gibt dann eine Rolle in der Holakratie, in der Verfassungsversion, die wir einsetzen, heißt die Lead Link. Und der repräsentiert dann den Purpose seines Kreises. Es ist quasi ein bisschen sowas wie eine Führungskraft, allerdings doch auch ganz anders. Aber so ein bisschen ist das so. Der repräsentiert also den Purpose des Kreises. So, und damit ist es nicht so wie eine klassische Organisation, weil jetzt alle Entscheidungen immer anhand des Purpose, der gerade eben aktuell da vorherrscht, ob in einer Rolle oder dann in einem Kreis, worüber man auch immer gerade redet, weil alles immer an dem interpretiert wird, an diesem Purpose.
Okay, also dann lass uns dafür doch mal ein Beispiel finden. Ich höre dir nämlich so zu und denke, ich glaube, so war es ja ursprünglich auch mal bei der klassischen Hierarchie gedacht, ne? Also nicht, dass man jetzt einfach an Menschen dran irgendwelche Hierarchien hängt, sondern, ne, jetzt nehmen wir mal die klassische Arbeitsteilung. Man hat jetzt ein Unternehmen und sagt, ja gut, also mal angenommen, wir stellen irgendein Produkt her. Da brauchen wir natürlich auch so Unterstützungsfunktionen, ne, wie HR und Finanzen und vielleicht noch Qualitätsmanagement und so weiter und so fort. Und so bilden sich ja dann Bereiche oder Abteilungen. Und dann gibt es natürlich wieder Abteilungen, die dann oder Teams, die innerhalb dieser Abteilungen diesem größeren, sage ich mal, Purpose, also nehmen wir mal an, wir haben Vertrieb, ne? dann ist ja der Purpose, ja klar, wir wollen natürlich unsere Produkte verkaufen.
Ja.
Und die Teams arbeiten natürlich dem zu. Und dann gibt's halt einen Vertriebsinnendienst und einen Vertriebsaußendienst. Und der Vertriebsaußendienst hat irgendwie den Purpose, wir wollen, dass die Welt da draußen unsere Produkte genauso cool finden wie wir. Und der Vertriebsinnendienst hat irgendwie den Purpose, keine Ahnung, wir wollen, dass alle Bestellungen, die bei uns eingehen, so schnell bearbeitet werden, dass der Kunde nicht bis drei zählen kann. Also keine Ahnung, so.
Ja, ja, aber die Richtung würde ich auch sagen, genau.
Und dann denke ich so, und wo ist dann aber jetzt noch dann der Unterschied?
Du arbeitest auch in Workshops, Trainings oder Coachings? Dann weißt du, gutes Material ist echt Gold wert. Ich persönlich arbeite seit Jahren am liebsten mit den Produkten von Neuland, weil sie durchdacht sind, langlebig sind und auch einfach Spaß machen. Deshalb gibt es jetzt für alle HörerInnen dieses Podcasts 15% Rabatt auf alle Neuland-Produkte. Einfach beim Bestellen den Rabattcode BECOMEBETTER eingeben. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit www.neuland.com.
Ja, vielleicht ist das so. In keiner klassischen Organisation, in der ich gearbeitet habe, wurde das dann aber so wirklich umgesetzt, letztendlich, wie es in der Holakratie durch die Regeln, die da herrschen, wie dann da darauf geachtet wird. Also sicherlich war das so, dass man vorher hätte auch sagen können, weiß ich nicht, wenn wir jetzt HR nehmen und ich habe jetzt irgendwie ein HR-Bereich, dass natürlich der HR-Leiter an und für sich dem Purpose gedient hat, die beste Personalarbeit für die Firma zu machen oder wie man das auch immer noch bezeichnen will, also Mitarbeiter anzuziehen und zu halten und wieder toll loszuwerden. Ich kürze mal ab. Erlebt habe ich das dann halt nicht so, dass auch im Alltäglichen darauf dann wirklich immer referenziert wurde und auch Mitarbeitende sagen können, sag mal, deine Entscheidung, wie passt die eigentlich zum Purpose der Personalabteilung, die du gerade fällst? So.
Ja.
Also vielleicht ist der Unterschied gar nicht so krass.
Mhm.
Vielleicht sind jetzt einfach nur mehr Regeln da, die gleichmäßig durch die Organisation gelten und die dann andere Kommunikation ermöglichen.
Die dann eben dafür sorgen sollen, dass das eben auch wirklich gut zusammenpasst.
Mhm.
Lass uns nochmal reinspringen. Du sagst ja, zentrales Konstrukt ist so ein Kreis.
Mhm.
Und ein Kreis kann auch mehrere Kreise enthalten.
Ja.
Also wie ist das denn dann organisiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Also, was meinst du?
Ja, also sag mal irgendein Beispiel für irgendeinen Kreis und in dem noch andere Kreise und was machen die dann miteinander?
Ja, also vielleicht bleiben wir einfach beim HR-Beispiel, wenn wir jetzt so eine richtig schön etwas größere Firma haben, wo auch ein paar mehr Leute drin arbeiten, dann macht es relativ schnell Sinn, dass die unterschiedliche Arbeit der unterschiedlichen Leute auch in unterschiedlichen Rollen abgedeckt wird. Also würde es wahrscheinlich dann irgendwie auch so eine Recruiting-Rolle geben. Vielleicht gibt es auch eine Employer-Branding-Rolle. Vielleicht gibt es eine Arbeitsrecht-Rolle. Und solche Sachen könnten mir einfallen. So. Und wenn das jetzt immer weitergeht und der Recruiting-Bereich jetzt immer größer wird, da arbeiten jetzt meinetwegen schon 20 Menschen. Und dann kommt es dazu, dass diese 20 Menschen, die alle Recruiting machen, dann natürlich in dem Kreis, wenn die sich untereinander unterhalten, das auf einer Abstraktionsebene stattfindet, die wahrscheinlich für die anderen, die jetzt Employer Branding machen oder Arbeitsrecht, nicht mehr interessant ist. Und das ist immer der Hinweis dafür, aus der Rolle Recruiting dann einen Kreis zu machen. Und in diesem Kreis kann man dann für die 20 Leute wieder Rollen aufspannen, sodass die Arbeit des Recruitings untereinander dann auch sichtbarer wird. Also zum Beispiel sowas wie Terminkoordinator, Recruiting, Interviewspezialist, KI-Experte, weil die sich jetzt gerade darum kümmern wollen, wie KI eben denn in Jobinterviews eingesetzt werden kann. Oder eben auch sowas wie Active Sourcing.
Also, genau. Also genau, wenn ich jetzt so uns zuhöre, dann denke ich so, ja, okay, bisher entdecke ich immer noch keinen Unterschied zu
da könnte man jetzt auch Team draufschreiben.
Absolut, ja? Genau. Genau, das unterschreibe ich total, weil wenn wir mit Holakratie anfangen, dann machen wir auch genau das. Wir nehmen das aktuelle Strukturierungsmerkmal der Firma, das heißt ja immer irgendwie unterschiedlich, du hast es jetzt Teams genannt, und dann malen wir da einfach Kreise drum. Also so wortwörtlich quasi. Und das ist die Anfangskonstellation, weil wir sagen, wenn wir Holakratie einführen, dann ist das erstmal genug Change. Da müssen wir jetzt nicht noch gleich alle Wünsche mit einbauen, die die Organisationsentwicklung schon immer irgendwie hatte, sondern wir machen dann nur Holakratie in den Formen, wie es vorher war. Und dann zeigen sich eben Unterschiede. Und auf die möchtest du ja hinaus.
Genau. Weil ich glaube, der größte Unterschied ist doch, es gibt keine Teamleitung.
Gibt es
die doch auch?
Ja, in dem Sinne, wie es sie vorher gab, eben nicht. Also wenn wir auf das Führungskonstrukt gucken, dann hat sich das in allen unseren holakratischen Firmen bei Hypoport und auch die ich sonst so kenne, so eingebürgert, dass es eben die quasi Führungskraft des Leadlings für einen Kreis gibt. Aber wenn man sich diese Rolle anguckt, die fest definiert ist, die jeder Kreis automatisch hat und die Rolle ist fest definiert in der Holakratie-Verfassung, das heißt im Standard ist diese Rolle in jeder Firma, die Holakratie macht, weltweit die gleiche, dann sieht man, dass das nicht die Teamleitung ist, weil da zum Beispiel keine disziplinarische Führung drin ist. Und dann sieht man auch, dass es nicht eine fachliche Führungskraft ist, weil die nämlich aus der Leadlink-Rolle der Mensch keine inhaltliche Arbeit verrichtet. Dafür bräuchte man dann noch eine Rolle, die inhaltlich arbeitet. Sondern, dass diese Rolle hauptsächlich dafür da ist, zu beobachten, ob der Kreis gut unterwegs ist in Richtung des Purpose und dann eben die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, wenn er das nicht mehr ist. Also der interpretiert den Purpose des Kreises. Und das heißt, dass wir, um es einmal kurz komplett zu machen, das heißt, dass wir dann auf der anderen Seite auch immer noch eine Rolle haben. In den meisten Firmen bei uns heißt sie dann People Lead. Also eine Rolle, die disziplinarische Führung übernimmt, also auch arbeitsrechtliche Themen übernimmt. Und auch, diese Trennung ist manchmal gut und manchmal ist sie auch schwierig, auch für die Weiterentwicklung des Mitarbeitenden da ist. Also dass der Mitarbeitende, also im Idealfall ist es so, dass der Mitarbeitende verstanden hat, dass Weiterentwicklung sein eigenes Thema ist und er dann den People Lead dafür benutzt, um da auch weiterzukommen. Und wenn das eben nicht so ist, dann drückt der People Lead eben ein bisschen, weil spätestens der will, dass sich die Mitarbeitenden irgendwie irgendwann weiterentwickeln, damit die Organisation weiterkommt. Und damit ist jetzt hauptsächlich die persönliche Entwicklung gemeint und nebensächlich die fachliche Entwicklung, weil das kann so ein People Lead dann gar nicht so richtig beurteilen. Das würde wieder in die Aufgabe des Leadlings fallen, das zu beurteilen, wie gut die Leute in die Rollen in seinem Kreis passen. Also gar nicht mehr leicht, kann man so sagen.
Ja, genau. Lass uns noch mal gucken. Also bleiben wir mal beim Leadlink. Ist ja eine spannende Rolle, ne? Also das ist ja auch eine tolle Rolle, weil man ist so in der Beobachtung und guckt, was so passiert. Es wird ja erst dann spannend, wenn jetzt etwas beobachtet wird, was abweicht.
Ja.
Weil was passiert denn dann? Ne? Also ja. Ich kann ja gleich mal sagen, worüber ich nämlich stolpere. Also mal angenommen, ich wäre in so einer Rolle und ich habe jetzt aber weder eine disziplinarische noch eine fachliche Führung. Und das heißt, ich habe auch gar keine Führungsmittel, wenn ich das richtig verstehe. Also ich habe gar keine Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass die Leute jetzt tun, was ich ihnen sage.
Ja, genau. Und das ist eben ja nicht so. Sondern es gibt Mittel. Da stimme ich total überein, dass wenn es keine Mittel gibt, die Führung auszuführen, kann ich auch keine machen. Also das ist irgendwie jetzt naheliegend. Das heißt, wir gucken uns mal die Mittel an. Also die Mittel, die es da gibt, sind neben der Ressourcensteuerung, also das heißt zu sagen, also der Leadling kriegt erstmal sein Geld von dem Umspannen, von dem, wir nennen das dann Superkreis, also von dem, der außen rum ist, und hat dann die Aufgabe, die in seinem Kreis zu verteilen, die Geldmöglichkeiten. Mhm. Mhm. Das ist eine Möglichkeit.
Ja, das ist ja schon dann doch ein ganz ordentliches Führungsmittel.
Absolut. Geht auch noch weiter. Der Leadlink bestimmt, wer im Kreis welche Rolle hat, also welcher Mensch welche Rolle kriegt. Das bestimmt niemand anderes. Das heißt, ein Leadlink geht zu einem Menschen hin und sagt, du, Peter, möchtest du diese Rolle haben? Und dann sagt Peter, ja, kann ich mir vorstellen, passt. Und dann könnte er die kriegen. Peter könnte im Übrigen auch sagen, nee, die will ich nicht haben. Können wir mal gucken, ob wir da abzweigen wollen. Und warum ich das erzähle, ist, weil der Leadlink auch jederzeit sagen kann, Peter, du hast die Rolle nicht mehr. Und wenn der Leadlink das gut macht, dann gibt der Leadlink dazwischen auch Passungsfeedback und sagt, so, guck mal, hier ist Potenzial, da müsstest du was tun, weil sonst, wenn da nichts passiert, so muss er mal dann, ne? Also wie schlimm ist es und wie lange dauert es und so, alles im Ermessen der Führung in dem Sinne, ne, ist es ja vom Leadlink. Und dann eben irgendwann zu sagen, so Peter, ich kann dich nicht mehr auf der Rolle lassen, weil das hilft nicht mehr, dass wir dem Purpose unseres Kreises näher kommen. Zweites Mittel. Und drittes Mittel ist das Priorisieren von Arbeit. Also alle, die im Kreis Rollen haben, tun so ihre Arbeit. Und was die Holakratie ganz groß schreibt, ist, dass die Rollenfüllenden erstmal für sich selbst verantwortlich sind, gemäß dem Purpose ihrer Rolle zu priorisieren, was sie als nächstes von der ganzen Arbeit, die sie in ihrer Rolle machen könnten, jetzt auch wirklich tun. So, das ist der erste Schritt. Und jetzt könnte es ja sein, dass der Leadlink aber der Meinung ist, schön und gut, ich verstehe vielleicht auch, weswegen der Rollenfüllende diese Priorisierungsreihenfolge von Arbeit wählt. Ich als Leadlink, ich vertrete den Purpose des Kreises und ich bin der Meinung, das ist nicht die richtige Reihenfolge. Oder es gibt Prioritätskonflikte. Die sind ja ganz natürlich, weil der eine in der Rolle was anders priorisiert als der andere in einer anderen Rolle. Und dann ist auch der Leadlink am Ende derjenige, der sagt, okay, im Sinne des Kreises machen wir es jetzt aber so. Das heißt, der kann also die Prioritäten bestimmen im Zweifel. Also das ist immer, der Idealfall ist, alle Rollen sind so ausgerichtet durch Purpose und es gibt auch noch in der Holakratie das Mittel der Strategie. Alle Rollen sind so ausgerichtet, dass es ganz wenig davon braucht, weil sie automatisch in eine ähnliche oder gleiche Richtung ihre Aufgaben priorisieren. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, aus unterschiedlichen Gründen, dann ist es tatsächlich jetzt das dritte Top-Down-Element, was der Leadlink zur Verfügung hat. Und das ist es dann aber auch.
Naja, also das, ich höre jetzt auch hier wieder zu und denke, aber was ist dann der Unterschied zur fachlichen und disziplinarischen Führung? Weil das ist für mich disziplinarische Führung. Also ich habe jetzt wenig Fantasien, was jetzt eine disziplinarische Führungskraft tun würde, wenn nicht genau das. Und ich hätte auch relativ wenig Fantasien, was eine fachliche Führungskraft tun würde, wenn nicht genau das. Naja gut, bei fachlich, okay, da könnte ich mich vielleicht noch ein bisschen, weiß ich nicht, noch stärker einmischen in so einen Produktentstehungsprozess. Aber ich muss ja zumindest Ahnung davon haben als Leadlink, denn sonst kann ich das ja gar nicht gut beobachten, ob jetzt da jemand die richtigen Prioritäten setzt aus meiner Sicht.
Absolut, genau. Sonst kann ich ja auch den Purpose des ganzen Kreises gar nicht vertreten, wenn ich überhaupt nicht verstehe, was da eigentlich drin passiert. Ist so. Genau. Und ich glaube, weswegen das so nicht nur erscheint, sondern ist, weil die Führungsarbeit ja auch im Groben und Ganzen, die ist ja mal konstant geblieben. Also die Arbeit, die in der Führung passieren soll, die ist konstant geblieben. Sie ist nur anders aufgeteilt in der Holakratie. Und
auf mehrere.
Genau. Ja. Ich glaube auch, das ist der zentrale Punkt, dass es eben auf mehrere aufgeteilt ist und das ist, finde, kann man das in klassischen Organisationen auch machen, aber hier ist es auch standardmäßig klar, wie es aufgeteilt ist. Also es muss auch beschrieben werden, wie es aufgeteilt wird, in Rollenbeschreibung und so weiter. Das kann man alles, das hat man vielleicht früher auch alles gemacht. Und wie aktuell das dann war, aber da hätte man das ja auch aktuell halten können, habe ich nie erlebt. Also weder, dass es aufgeschrieben wurde und wenn irgendwas aufgeschrieben wurde, dass es auch aktuell wäre. Aber okay, ne? Man hätte schon.
Ja, ich meine, das vielleicht mal so zur Seite getreten, einen Schritt zur Seite getreten. Es ist ja doch so, dass wenn man mit Menschen spricht, die sagen, oh, das ist ein holakratisch arbeitendes Unternehmen, das finde ich toll, denn wird ohne Führungskraft gearbeitet, da gibt's jetzt nicht so diese klassischen Hierarchien und das war ja sozusagen, vielleicht ist es vor ein paar Jahren noch stärker gewesen, vielleicht dann auch so ein bisschen das Missverständnis, dass viele dachten, das sei so und sie das deswegen so wahnsinnig attraktiv fanden. So, ach cool, ist ja mal was Neues. So, ne? Also so will ich auch mal arbeiten. Und solche Experten wie du jetzt, ne, und Leute, die da jetzt echt jahrelang Erfahrung mit haben, die würden aber sagen, nö, das war auch von Anfang an schon nicht so gemeint. Also erstens ist es so, dass Hierarchie einfach sich anders dort organisiert, ja? Und es ist auch so, dass das überhaupt ein Ammenmärchen ist. Es gäbe jetzt keine Führungskräfte mehr.
Absolut. Genau. Mhm. Ja. Ja, nee, das kann ich alles genau so sagen. Und also wir haben das auch erlebt, weil als wir 2015 mit Selbstorganisation losgegangen sind, hatten wir unglaubliche Mengen an Zustimmung und Begeisterung für das Thema. Und in den Folgejahren hat sich herausgestellt, woher diese Begeisterung kam. Führungskräfte dachten nämlich bei Selbstorganisation dran, dass sie jetzt endlich diese Menschenthemen los wären, weil die Menschen organisieren sich jetzt ja selbst. Das ist nicht so eingetreten.
Diese Menschenthemen. Oh Mann.
Und Mitarbeitende, das ist jetzt der Punkt, den du eben sagtest, die dachten, Selbstorganisation ist richtig geil, weil jetzt kann ich endlich machen, was ich will. Und auch das mussten wir ja im großen Rahmen enttäuschen, weil das ist ja sogar viel komplizierter als früher. Also früher gab es dann vielleicht irgendwann mal eine Führungskraft, der das aus irgendeinem Grund zu bunt wurde, die dann auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, jetzt machen wir das aber eben einfach so. Das gibt es jetzt gar nicht mehr. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, wie laufen Entscheidungen durch Firmen durch? Wer ist für welche Entscheidung zuständig? Wie können wir dem helfen, seine Entscheidung zu fällen? Weil die Entscheidung geht nicht weg von der Rolle, die er besetzt. Und wie können wir in Gruppen zusammen entscheiden, was wir nämlich zum Beispiel tun, in der Holakratie, wenn es darum geht, die Struktur des Kreises zu bestimmen. Also wollen wir eine neue Rolle machen? Wollen wir aus der Recruiting-Rolle jetzt einen Kreis machen? Dann ist das ein Gruppenentscheidungsprozess nach festen Regeln. Und das ist alles wesentlich anstrengender und wesentlich mehr als früher.
Das heißt, hier sind wir wieder bei einem wichtigen Unterschied, nämlich die Entscheidungsfindungsprozesse. Die sind eben dann doch ein Stück weit entkoppelt worden von den Führungsrollen.
Ja.
Ja, also und das ist, glaube ich, auch das, was du eingangs meintest oder könnte ich jetzt vermuten, dass du das meinst, dass in klassischen Hierarchien das aber ja oft so gelebt wird, dass, was weiß ich jetzt, eine Abteilungsleitung im Zweifel, wie du gerade gesagt hast, ne, auf den Tisch haut und sagt, so machen wir es jetzt. Ja. Schluss, Ende, aus. Jetzt haben wir genug diskutiert, ja, oder danke für die Information, liebe Kollegen, ich mache es jetzt trotzdem anders, so, bitte umsetzen, so, und das gibt es hier nicht mehr, gar nicht, oder kommt das vielleicht doch ab und zu mal vor, aber dann eher informell, oder?
Ich glaube, dass es unsere Organisation nachhaltig verändern wird, dass ich hier an diesem Kurs teilnehme. So eine Rückmeldung einer Teilnehmerin berührt uns und zeigt, wie kraftvoll unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung wirken kann. Wenn du Lust hast, Organisationen nachhaltig zu gestalten und dabei selbst neue Perspektiven auf Führung, Zusammenarbeit und Organisation zu entwickeln, dann bist du bei der Become Better Academy genau richtig. Die Season 4 unserer Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten startet im Frühjahr 2026, hybrid in Berlin und online. Es ist alles gar nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Ich bin irritiert, im besten Sinne. Ich reagiere im Alltag plötzlich ganz anders. So langsam fängt die Weiterbildung schon an, bei uns im Unternehmen zu wirken. So klingen weitere O-Töne aus unserem Kursfeedback. Du bekommst ein fundiertes Framework, Tools, die du direkt anwenden kannst und viele Aha-Momente, die etwas in Bewegung bringen, bei dir und in deiner Organisation. Ich war erst lost. Dann habe ich aber alles nochmal durchgearbeitet und plötzlich hat es Klick gemacht. Wenn du magst, melde dich gern direkt bei mir über LinkedIn oder schreib uns an akademie@become-better.org. Ich freue mich, wenn wir uns in Season 4 persönlich kennenlernen.
Also in real kommt das natürlich vor. Mhm. Und es ist dann, also es kommt natürlich auch vor, dass Leute dann nicht sagen, sag mal, warum entscheidest du das eigentlich gerade? Wo steht denn das, dass du das entscheiden solltest jetzt lieber? Nehmen wir mal den Dietling. Ach, das steht da gar nicht. Dass sich Mitarbeitende dann vielleicht mal nicht trauen, das passiert auch weiterhin. Und damit sind wir dann eben ja voll auf der Hinterbühne oder informell, das, was dann immer noch läuft. Ja. Genau. Und der Versuch von Holakratie ist eben, die Leute zu ermutigen, sich an, also komplett in der gesamten Firma an diese Regeln zu halten. Und wenn das so ist, dann würde das so nicht mehr passieren. Ist okay. Richtig. Mhm.
Ja. Jetzt mal angenommen, alle halten sich an die Regeln. So.
Ja.
Und also jetzt stelle ich mir das mal vor, ich würde da arbeiten und ich habe ja laufend Ideen, ne? Also ja. Bin so eine Art Ideen- und Fragemaschine. So. Und jetzt komme ich und sage, oh, also, ne, ich habe eine Idee für ein neues Produkt und guck mal, und hier, und der Wettbewerb, der ist da auch schon dran, ne? Und wenn wir jetzt ganz schnell sind und so weiter. Was muss ich jetzt machen, damit ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass dieses Produkt demnächst auch tatsächlich bei uns so, ja, entstanden ist und auch angeboten werden kann?
Ja. Ja, verstehe. Ja, das Erste wäre erstmal zu gucken, welche Rolle hast du jetzt gerade? Also wenn du schon die Rolle hast, sagen wir mal Produktportfolio oder Marktbeobachtung oder irgendwie sowas, also eine Rolle, die damit zu tun hat, dann unterscheidet sich das natürlich, als wenn du jetzt die Rolle hast, Recruiterin, weil wir gerade das Beispiel hatten. So, wir fangen wir vielleicht bei der Recruiterin an. Wenn du jetzt also die Rolle Recruiterin hast und du bist aber der Meinung, wir sollten dieses Produkt jetzt launchen, dann weißt du ja, dank der Rollen, aber weißt es wahrscheinlich auch so, mit wem du reden musst. Das heißt, du kannst natürlich, also wir motivieren alle Mitarbeitenden dazu, bitte immer direkt mit Leuten zu reden. So wie früher auch, so wie immer schon, dass das ganz gut wäre. Und dann würdest du zu der Rolle, die dafür zuständig ist, gehen und sagen, guck mal hier, ich habe eine ganz super tolle Idee. Du versuchst es dir also schmackhaft zu machen, wüsstest aber die ganze Zeit, dass du das nicht entscheidest. Das heißt also, wenn die Rolle sagt, ja, Christina, ruhig, ist eine gute Idee, gebe ich zu, aber wir haben da ganz andere Pläne oder aus folgenden Gründen sehen wir das gerade gar nicht, dann war es das. So, du kannst das natürlich immer wieder an verschiedenen Punkten anbringen oder so, aber du weißt die ganze Zeit, es ist nicht deine Entscheidung. Und das heißt, wir gehen jetzt mal auf die andere Rolle, nehmen wir sie mal Produktportfolio oder Produktmanager oder irgendwie sowas. Mhm. Die hätte dann wahrscheinlich, gehen wir mal davon aus, dass wir diese Entscheidung, ob jetzt ein Produkt gemacht wird oder nicht gemacht wird, dass diese Entscheidung wirklich bei der Rolle liegt. Dann, wir verlangen von jeder Rolle, wenn sie jetzt eine Entscheidung, die in ihrer Rolle gefällt werden muss, Entschuldigung für das komische Deutsch, dann muss die ein Entscheidungsfindungsverfahren anstreben, was jetzt gut passt. Also sie könnte das natürlich total alleine entscheiden. Aber dann wüsste sie vielleicht wäre das besser gewesen, nochmal mit der Controlling-Rolle oder mit Geschäftsführer- oder Vorstands- oder UnternehmerInnen-Rolle zu reden, um mir da Feedback zu holen. Vielleicht wäre es vorher noch mal gut, auf unsere Entwicklungskapazitäten zu gucken und nicht einfach was loszutreten, was wir nachher nicht umsetzen können. Und daran merkt man schon, das liegt alles in dieser Rolle, sich dann die passenden Gedanken dazu zu machen, wie kommen wir jetzt zu einer Entscheidung? Aber die Entscheidung bleibt bei dieser Rolle. Man nennt das dann eben auch den konsultativen Einzelentscheid.
Mhm. Ja. Und sind die also es gibt ja so diese verschiedenen Entscheidungsstufen, auch aus diesem, das gab mal in diesem Delegation-Poker, ne?
Ja, zum Beispiel. Dann, ja.
Das heißt, die werden hier auch genutzt, also dass man irgendwie schaut, wie stark ist die Einbindung der anderen bis hin zu, ich kann es komplett an andere delegieren, das zu entscheiden.
Genau, das. Und das ist eine Erkenntnis, die relativ neu ist. Erst ist ein bisschen peinlich, aber es ist tatsächlich so. Darüber lässt sich nämlich die Holakratie nicht aus. Die Holakratie sagt nur, du hast die Rolle, wo du der Meinung bist, dass der Purpose dazu passt, diese Entscheidung zu treffen, dann triff die Entscheidung. Die Holakratie sagt aber nicht, was du dafür tun musst. Oder andersrum, sie sagt, wir machen hier konsultativen Einzelentscheid. Aber wie konsultativ das sein soll, bevor du einzeln entscheiden kannst, das sagt sie dir halt nicht. Und insofern nehmen wir da dann eben Mittel, wie Delegation Poker ist ein gutes Beispiel, oder andere Möglichkeiten, wie man jetzt Entscheidungen unterschiedlich fällen kann. Und das müssten wir dann schon den Rollenfüllenden auch mitgeben, dass wir denen auch sagen, na, guck mal, bevor du, also wenn du dir klar bist, dass du die Entscheidung triffst, dann gehört auch dazu, dass du dir überlegst, was ist der für das Unternehmen am besten geeignetste Weg, die Entscheidung zu treffen. Also mhm. wer muss noch dazu? Und das ist ein schwieriger Part. Ja.
Okay. Was ist mit Entscheidungen, die das ganze Unternehmen betreffen? Also Entscheidungen wirklich mit strategischer Reichweite. So ein Produkt kann das ja durchaus auch schon sein, ne? Mhm. Aber vielleicht noch was ganz anderes. Gibt es dann dafür auch einen Kreis? Also so ähnlich wie halt ein Vorstand. Das ist dann eben so der Vorstandskreis, ja. Der dann solche Entscheidungen trifft. Oder ist das dann doch verpönt und es gibt schon irgendwie so die die Idee, da müssen alle irgendwie auch dran beteiligt werden an so einer Entscheidung, die das Ganze betrifft?
Also das hängt ja immer von der Entscheidung ab, tatsächlich. Und genau, ich kriege ja mal sofort hektische Pickel, wenn jemand sagt, da müssen alle dran beteiligt werden.
Das glaube ich.
So, aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf deine Frage. Wenn wir immer weiter nach außen in dieser Kreishierarchie, die nennt sich ja dann auch Holarchie, gehen, also wenn wir immer weiter nach außen in diese Holarchie gehen oder pyramidal gesprochen immer weiter nach oben, dann werden ja die Themen immer abstrakter und immer strategischer. Das heißt, in dem äußersten Kreis, der das gesamte Unternehmen repräsentiert, ist die Arbeit, die dort getan wird, ist quasi Strategiearbeit. Also weil da ist ja keine wirklich andere Arbeit. Ne? Kann jetzt auch mal irgendwie sein, dass man auf irgendeine Konferenz fährt oder als Vorstand eben irgendwo mal sprechen soll. So, das könnte man jetzt als echte Arbeit bezeichnen. Aber ansonsten ist die Hauptarbeit ja die Ausrichtung für die Firma herzustellen. So. Genau. Und
das heißt, es ist, sorry, ganz kurz, weil ich will ja auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Ja. Rein formal ist es also durchaus völlig in Ordnung, dass eben ein bestimmter Kreis eine unternehmensweite oder eine Entscheidung trifft, die das ganze Unternehmen betrifft.
Ja,
weil es einfach sein Hoheitsgebiet ist oder so. Ja, also zum Beispiel, jetzt nehmen wir nochmal wieder Personal und es wird jetzt entschieden, was nehmen wir jetzt? Wir haben eine neue Arbeitgebermarkenstrategie und um die umzusetzen, gehen wir jetzt auf bestimmte Messen und das machen wir dann so und so und so. Also das sind alles so Entscheidungen, die, also da haben die anderen auch nichts zu melden, die dann da fachlich nichts mit zu tun haben, ne?
Nee, genau. Also das kann man so sagen. Und auch bei diesen Entscheidungen, auch bei denen ist ja das, was wir davor gesagt haben, gegeben, dass auch die sich Gedanken darüber machen müssen, bestimmte Entscheidungen, wie treffen wir die? Weil wenn wir die Leute, die sie nachher umsetzen sollen, diese Entscheidung überhaupt nicht dazu befragen, ist vielleicht die Chance geringer, dass das dann ein gutes Ergebnis wird. Ne? Ja. Also dieser konsultative Einzelentscheid gilt dann da ja genauso.
Aha.
Und was eben noch ein schönes Mittel in der Holakratie ist, finde ich, ist die sogenannte Strategie. Strategie ist ja immer irgendwie überall was anderes, habe ich so festgestellt. In der Holakratie wäre es auch definiert. Das sind nämlich Wertepaare. Also es sind zwei Pole. Und beide Pole sind anstrebenswert für, sagen wir mal, einen Kreis, er will beides erreichen. Und jetzt wird für eine bestimmte Zeit wird gesagt, meinetwegen, meistens macht man das so für ein Vierteljahr, sagt man, dass der eine Pol sogar noch wichtiger ist als der andere Pol. Und das dient dann dazu, das ist quasi so eine Meta-Entscheidung, dass die Umsetzung von dieser Entscheidung, dass das eine jetzt gerade mal wichtiger ist als das andere, dient dann dazu, dass darunter dann die Leute, die nehmen das dann so hin, müssen sie, oder sie prozessieren halt Spannung. Aber erstmal müssen sie das so hinnehmen, müssen das so umsetzen. Und das soll eben dazu beitragen, dass es eine gleichmäßigere Priorisierung durch das ganze Unternehmen gibt.
Mhm. Aber was könnte das denn zum Beispiel sein? So ein Gegensatzpaar?
Also so ein Klassiker, weil ich jetzt aus der Entwicklung komme, in der Softwareentwicklung muss man ständig entscheiden, ob ich neue Features in meine Software baue oder ob ich die Software, die jetzt da ist, die im Betrieb ist, ob ich die wartbar halte, ob ich die aufräume. Man sagt dann, dass ich technische Schulden abarbeite, die ich, während ich neue Feature baue, aufgebaut habe, diese technischen Schulden. Oder ich, irgendein Java-Framework, die Programmiersprache, hat ein Update gekriegt und irgendwann muss ich das jetzt mal machen. Und das sind so zwei Pole, von denen wir sagen, ja, die müssen beide erfüllt werden. Und jetzt könnte ich halt sagen, für ein Vierteljahr ist uns das jetzt mal wichtiger, unsere Software, ist es uns sogar noch wichtiger, unsere Software jetzt eher aufzuräumen, als neue Features zu machen. Oder eben andersrum. Und dann wissen alle, alles klar. Das heißt nicht, dass das andere nicht mehr gemacht wird. Aber das heißt, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ich kann jetzt das eine oder ich kann jetzt das andere machen, dann sehen sie diese Strategie und sagen sich, alles klar. Dann mache ich jetzt das eine. Weil steht ja da. Ja. Oder weiß ich nicht, Online-Werbung oder Print-Werbung ist jetzt ein bisschen outdated, das Beispiel, aber ich können sich vielleicht die meisten noch vorstellen irgendwie.
Ja, genau.
So, dann könnte man auch sagen, hier bei uns ist Print-Werbung sogar noch wichtiger als Online-Werbung, weil wir haben nämlich rausgefunden, dass unser Zielpublikum 60 plus ist und die lieben das, wenn sie was in der Hand haben. So.
Ja. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu diesem ganzen Thema wie wird das jetzt entschieden, wer entscheidet was? Ich habe es ja munkeln hören, also so in einigen Organisationen, die so arbeiten, dass es dann doch recht schwer geworden ist, den Leuten klarzumachen, das hat jetzt aber der und der Kreis, du hast es ja schon gesagt, es wird immer abstrakter, ne, so, und da hat jetzt ein Kreis was entschieden und das soll jetzt unternehmensweit so umgesetzt werden, so, bam. Und dann sagen die Leute aber, ihr habt mir überhaupt nichts zu sagen, weil ich bin doch hier selber, ich kann doch hier selber priorisieren, was ich mache und in welcher Reihenfolge und womit ich mich beschäftige, das beantwortet mir meinen Purpose, so. Und dann läuft sich das ja leer, ne?
Ja, richtig, genau. Also wenn man das jetzt bis hierhin so betrachtet, dann kenne ich diesen Fall auch sehr gut. Und das muss man jetzt von Fall zu Fall, das ist quasi mein Job auch, das dann auseinanderzunehmen. Weil da können ja ganz unterschiedliche Missverständnisse dann drin sein. Also Missverständnisse der Holakratie. Aber ja genauso auch, wie wurden die Entscheidungen getroffen? Ich verstehe schon, dass wenn irgendjemand außerhalb irgendwas entscheidet und die es umsetzen soll, dabei überhaupt nicht hört und auch deren Argumente nicht berücksichtigt, dass die Leute dann keinen Bock haben und das ja auch keinen Sinn macht, das dann auszuführen. Also das ist wahrscheinlich auch ist auch gar nicht gut für die Firma, würden die das dann so machen, weil eben wahrscheinlich bestimmtes Feedback nicht geflossen ist.
Naja, gut, aber jetzt kann ich ja auch nicht als Person, die das jetzt zu entscheiden hat, alle Feedbacks berücksichtigen, weil nee. Frage ich 10 Leute, habe ich 20 Meinungen,
ja. Ne,
und die Hälfte davon schließt sich gegenseitig aus und ich kann es jetzt nicht jedem recht machen, ne? Also okay. Es werden immer Leute dabei sein, die sagen, ja, hallo, ich habe es doch extra noch gesagt. Wieso ist das jetzt hier nicht berücksichtigt worden?
Genau, ja, okay. Ich merke schon, du möchtest über die andere Richtung reden.
Ja, weil da wird es ja spannend, ne?
Genau, die andere ja. Richtung heißt ja, dass dann eben Sachen, die jetzt wirklich auf holakratischem Wege korrekt eingebracht und festgeschrieben sind, dass die auch zu berücksichtigen sind. Das heißt, wenn das dann nicht befolgt wird, und wir lassen das andere, was ich erwähnt habe, mal alles weg, dann gibt es Passungsfeedback. Also dann wird der Leadlink zu dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin hingehen und sagen, guck mal hier, das ist ja alles korrekt erarbeitet, das ist jetzt festgelegt, so wollen wir das jetzt machen. Halte dich bitte dran. Sonst. Ja.
Okay, das heißt, ich muss aber nachweisen können, dass ich diesen Prozess eingehalten habe. Also das heißt, der Prozess, wie eine Entscheidung zustande kommen soll, ist ja vorgegeben und ich muss zumindest mal nachweisen, dass ich eben diesen konsultativen Einzelentscheid, also dass ich mich habe beraten lassen. Und das ist natürlich, sage ich mal, ganz schön Auslegungssache, ne? Oder genau. Wie stark ist das festgeschrieben? Also im Sinne von, wie lange muss ich eine Entscheidung prozessieren? Wie viele Leute muss ich einbinden? Das kann man ja gar nicht festschreiben, weil das ist ja für jede Entscheidung wieder anders, richtig?
Richtig, das war der Punkt, den ich vorhin hatte, dass das echt schwierig ist für Rollenfüllende, das für jede Entscheidung sich wieder neu zu überlegen, was ist jetzt gerade der am best geeignetste Ansatz, um jetzt eine Entscheidung zu treffen. Also ich treffe sie immer noch, das weiß ich, aber brauche ich Feedback von den anderen? Will ich Bedenken haben von den anderen? Will ich gar nichts von den anderen haben? Wer sind eigentlich die anderen? Sind das alle? Sind das ein paar? Da meckern ja ein paar, die es nicht waren. Das sind alles Sachen, die vorher entschieden werden müssen. Ja.
Also meine Hypothese wäre, und ich habe wenig jetzt gearbeitet ja selber in solchen Kontexten, ne? Das heißt, ich weiß es nicht aus Erfahrung, aber nach dem, was ich jetzt höre, wäre meine Hypothese, dass sich nicht gerade Entscheidungsfreudigkeit breit macht in dem System.
Mhm. Super unterschiedlich. Ja, aber dass ich auch sehr viel vielleicht erst Überforderung und dann Resignation aus unterschiedlichsten Gründen breit macht, das sehe ich auch wirklich an vielen Stellen. Und dann gibt es auch noch die Stellen, wo Leute eben sagen, das ist ja ganz fantastisch, endlich ist klar, wer was entscheidet. Eigentlich habe ich immer nur das gesucht, sowohl für mich als auch für die anderen, weil ich verstanden habe, dass ich nicht alles in dieser Firma überblicke, dass ich nicht alles machen kann und dass wir das zusammen machen und dass ich auf andere vertrauen muss und dass ich nicht alles weiß und nicht alles beurteilen kann, was die anderen entscheiden. Und dann führt es eben zur Entlastung.
So. Naja, ja, es ist ja sowieso mit den Entscheidungen so ein Problem, denn wir können ja alle die Zukunft nicht vorhersehen. Das heißt, Entscheidungen sind ja immer mit dem Risiko behaftet, dass sie sich auch als falsch herausstellen könnten.
Ja.
So. Und das ist ja sowieso für Entscheidende immer schon schwierig, weil sie brauchen einfach ein gewisses Rückgrat, um ihre Entscheidung zu gehen und durchzusetzen. Ja. So. Und wenn ich mich dann zusätzlich eben auch noch ganz stark immer rechtfertigen muss, ob ich jetzt diese Entscheidung auch wirklich, also ob ich auch wirklich den richtigen Prozess gewählt habe und, dann wird es ja einfach noch herausfordernder. Ja,
absolut, genau.
So, und das ist sicherlich alles sehr gut gemeint, aber ich kann schon auch spüren, wenn ich uns so zuhöre, was das einzelnen Rolleninhabern auch sicherlich für Spannungen macht.
Ja. Ja.
Und da sind wir schon direkt beim nächsten Thema, nämlich den Spannungen. Und ich gucke schon auf unsere Zeit hier und denke so, uiuiui. Aber ich hätte noch so viel Fragen. Aber vielleicht, müssen wir einfach dann nochmal einen zweiten Teil machen. Aber ich würde da gerne einmal drauf schauen, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja sehr stark mit dem Begriff Spannung gearbeitet, statt jetzt Konflikt zu sagen, oder?
Ja, das ist richtig. Und ich würde nicht sagen, statt Konflikt zu sagen, sondern Spannung wird so verstanden, dass das sowohl das Beheben von einem Problem oder das Lösen einer Herausforderung, wie man es jetzt sprachlich lösen will, ist, als auch das Einbringen von Ideen, wie etwas noch besser laufen kann. Also, ne, alles läuft eigentlich gut und ich habe die Idee, wie es noch besser sein könnte. Auch das nennen wir eine Spannung. Das passt ja nicht zu dem deutschen Wort Spannung. Ne? Das ist ja irgendwie negativ konnotiert. Und das ist eine Geschichte, die ich häufig erzählen muss, dass das so nicht gemeint ist. Ja.
Also es ist einfach eine Markierung von, hier haben wir jetzt mal einen Redebedarf.
Ja.
Da sollten wir mal hingucken.
Genau, also ja, das Narrativ in der Holakratie hat jetzt nichts mit der Holakratie zu tun, ist, dass wir Menschen ja die Gabe haben, uns Zukunft vorstellen zu können und dass wir die Gegenwart irgendwie wahrnehmen. Und wenn dazwischen eine Lücke klafft und wir sagen, ha, in der Zukunft könnte was anderes sein, als heute ist, dann ist es schon eine Spannung.
Mhm. Und sind wir da jetzt bei diesem Meta-Relating auch angekommen oder?
Nee.
Magst du kurz erklären, was das ist?
Meta-Relating hat auch gar nichts mit der Holakratie zu tun. Das hat, ich weiß gar nicht, wer ursprünglich, aber mindestens auch mit Michael Porcelli gefunden. Und es kommt aus dem Authentic Relating und ist deshalb im Beziehungsraum angesiedelt. Also bei den Themen dort geht es darum, wie Menschen untereinander gut miteinander klarkommen, wie die gute Beziehungen aufbauen können. Also wenn, dann würde ich eher sagen, es ist so wahrscheinlich sowas wie gewaltfreie Kommunikation oder so geläufiger. Also das ist mehr so in der Ecke zu verorten.
Ah, okay. Dann lass uns nochmal zurück zum Thema Spannung. Also
ja.
Wie wird denn Spannung bearbeitet in der Holakratie?
Ja, also ich habe mal eine Spannung aus einer Rolle. Das heißt also, ich bin ein Mensch und ich energetisiere oder mache lebendig eine Rolle. Das heißt, dann ist da ein Purpose. Das heißt, ich verschreibe mich diesem Purpose und aus Sicht dieses Purpose nehme ich die Realität wahr und das, was sein könnte. So generiere ich quasi Spannung. Wenn diese Spannung nur mit meiner Rolle zu tun hat, dann brauche ich dafür im besten Fall, das ist wieder die eine Seite, ich komme gleich zur anderen, dann brauche ich dafür vielleicht keinen anderen und auch alle Regeln, was so Geld ausgeben angeht im Unternehmen, geben mir alles grüne Licht, dann brauche ich keinen Fragen, sondern kann einfach machen. Wird sogar von mir verlangt, dass das so ist. Das heißt, das Prozessieren der Spannung mache ich dann ganz alleine mit mir aus. Auf der anderen Seite könnte es ja sein, dass ich von anderen Leuten was brauche. Also die müssen irgendwas machen, damit meine Spannung gelöst wird. Und dafür gibt es quasi ein Protokoll, wie das abläuft. Und dazu gehe ich zu einem anderen Menschen, der eine passende Rolle hat. Und wenn wir jetzt so holakratisch miteinander reden würden, dann würde man eben sagen, hi Peter, ich spreche dich aus meiner Rolle Recruiter an und ich spreche dich, Peter, in deiner Rolle Employer Branding an und ich wollte gerne mal dir unsere neuen Recruiting-Prinzipien vorstellen und würde dich gerne bitten, das mit ins Employer Branding rein zu tun, weil das ja meiner Meinung nach als Recruiter voll wichtig ist, wenn das auch die Arbeitgebermarke unserer Art und Weise, wie wir Recruiting machen, auch mit ausstrahlen würde. Peter seinerseits würde dann sich fragen, würde denn die Annahme von diesem Projekt, was da gerade angefragt wird, würde das meinem Purpose entsprechen? Peter fragt sich nicht, ob er Zeit hat. Peter fragt sich auch nicht, ob er den Anfragenden mich in diesem Sinne mag. Peter fragt sich auch, das reicht ja eigentlich, nicht, ob er nicht vielleicht sowieso genug zu tun hat, sondern es geht nur um die strukturelle Zuordnung dieser Arbeit, die da gerade entsteht. Und wenn Peter der Meinung ist, das passt zum Purpose seiner Rolle Employer Branding, dann muss er das Projekt annehmen. Und dann landet es bei ihm. Und jetzt kommt das noch kurz zu Ende, weil dann haben wir es einmal. Jetzt muss Peter hat ja gerade eine neue Arbeit mit in seiner Liste, in seinem Backlog sozusagen. Und der hat ja sowieso die ständige Aufgabe, seine Arbeitspakete gegeneinander zu priorisieren. Das heißt, das könnte jetzt sein, dass Peter sagt, ja, das passt, das mache ich aber jetzt nicht, weil ich habe noch drei andere Sachen, die ich gerade für wichtiger halte. So könnte es passieren.
Okay. Hast du Lust auf einen zweiten Teil, Björn?
Ja, sehr gerne.
Okay. Weil dann bedanke ich mich hier für heute, für dieses wunderschöne Gespräch. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir machen noch einen zweiten Termin und dann geht's noch weiter, weil ich will unbedingt noch mehr eintauchen in diese ganze Welt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es mega spannend. Also erstmal für heute lieben Dank, lieber Björn.
Ich danke auch. Bis bald dann. Ich freue mich.
Ja. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!